Ja, keine Ahnung, schreibst du dann nach 40 Jahren Ehe netter Kontakt gerne wieder oder keine Ahnung.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Na, gucke, schaue.
Halli, hallo. Na?
Oh, du bist ja richtig gut drauf. Was ist denn passiert, Mike?
Ich habe eine neue Lieblingsmannschaft für die Fußball-WM. Curaçao hat sich gestern qualifiziert.
Haben da alle Leute von der Insel sich zusammengetan und einen Ball getreten oder was?
Kann sein, ja. Hab ich so ein bisschen warme Erinnerungen dran, weil ein ehemaliger Nationalspieler, der große Orlando Smekes, mal beim FC Ruhmreich Carl Zeiss Jena gekickt hat. Und seitdem habe ich die Mannschaft immer noch so ein bisschen auf den Fokus gehabt und die haben tatsächlich ihre WM-Gruppe gewonnen gegen Jamaika und was weiß ich für Mannschaften. Und ich finde, das hat ja auch so ein bisschen so einen olympischen Charme, wenn so diese kleinen gallischen Dörfer da auch mal dabei sind. Das ist ja toll.
Das ist sehr beeindruckend. Ja.
Auch wenn das dem FIFA-Geldmacher-Status geschuldet ist, da jetzt noch mehr Länder hinzuschicken. Ne? Aber trotzdem. Ja. Curaçao. Kannst du dir auch mal ein Trikot kaufen? Kennst du wahrscheinlich aus der Bar in Nemsdorf?
Nee, ich glaube aus Piratengeschichten tatsächlich.
Ja, das stimmt. Ja, das ist, glaube ich, dort die, genauso wie man sich's vorstellt, diese zwischen, gibt's immer Fantasieinsel Tortuga und Curaçao und, ja, Barbados und da irgendwo, ja, bin ich leider noch nicht gewesen. Glaube ich, ehemals niederländische Kolonie, wenn ich mich nicht irre.
Höchstwahrscheinlich, ja. Wir können uns natürlich auch intensiv mit der Geschichte Curaçaos auseinandersetzen, Mike. Das ist überhaupt gar kein Problem. Das klingt auch nach einem spannenden Kaninchenbau, in dem man sich stürzen kann, glaube ich.
Ich glaube auf jeden Fall, ja.
Und ich glaube, wir haben in irgendeiner Geschichte Curaçao schon gestrichen.
Echt?
Gestriffen. Ja, da irgendwas klingelt da bei mir. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da irgendwie mal vorbeigekommen sind.
Weil eventuell niederländische Antillen oder so, kann sein. Kumpel von mir ist da zum Segeln immer mal, dort in der Gegend. Das wäre auch mal eine schöne Hausaufgabe, so diese kolonialen Besonderheiten in der Karibik, welche exterritorialen Besitzungen es da noch gibt und so weiter. Ne? Da ist ja Frankreich auch noch unterwegs. Und
ja, also ich will jetzt nicht sagen, aber das könntest du ja, wenn du Lust hast, nächste Woche als Hausaufgabe machen.
Nächste Woche bin ich mit dem Kundenservice dran.
Nee, diese Woche bist du mit dem Kundenservice dran.
Ich habe doch letzte Woche eine Hausaufgabe gemacht, da bist du diese Woche dran.
Ach, machen wir jetzt wirklich nur noch eine Sache pro Woche, wirklich? Sind wir so faul geworden?
Ja, was heißt so faul, aber rein faktisch haben wir das, wenn wir überhaupt was gemacht haben, haben wir immer nur eins geschafft.
Na, ich weiß ja nicht, Mike. Ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sind da ein bisschen anderer Meinung. Da rätst du dich jetzt raus.
Du, das ist die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich würde das auch gutieren, wenn wir von unserem... Wie hat es ein Hörer mal ausgedrückt, von unserem dummen liberalen Gequatsche weniger bringen würden und dafür mehr Kundenservice und Hausaufgaben. Aber rein faktisch haben wir es kaum geschafft, das mal beides in einen Podcast zu tun.
Der eigentliche Ansatz der Hausaufgabe war ja, es in 5 Minuten zu schaffen.
Das stimmt.
So, also konzeptionell wollten wir es ja eigentlich gemeinsam schaffen. Also ich werde mich kurz fassen, möchte ich sagen. Ne? Also hoffentlich kriegen wir die Zeit dann jetzt gefüllt. Da weiß ich ja nicht. Ne? Mike, hast du Fakten mitgebracht? Also beispielsweise habe ich gelesen, dass die Weihnachtsschokolade im Test ganz gut abgeschnitten hat.
Die Weihnachtsschokolade?
Ja, das Stiftung Warentest hat jetzt getestet, hier Weihnachtsschokolade relativ gut abgeschnitten dieses Jahr. Kann man froh sein.
Okay, echt jetzt? Na gut.
Mal mit einem positiven Verbraucherhinweis.
Also Stiftung Warentest ist so eine der letzten Bastionen der sozialen, marktwirtschaftlich strukturierten BRD. Das hat wirklich noch so ein richtig heimeliges Image irgendwie für mich. Ist auch ein bisschen spießig, wenn man Stiftung Warentest verfolgt, aber ich will da Leute nicht verurteilen. Ich hab mal Abo bei Stiftung Warentest. hilft wirklich. Also ich finde auch Ökotest oder so nicht schlecht, ne? Also guckst du beim Einkauf auf solche Label, wenn du Produkt A, B und C da stehen hast, die sind ja beide egal, aber eins hat einen sehr gut bei Ökotest oder Stiftung Warentest.
Also meine Mama war letztens im Krankenhaus und ich habe so überlegt, was könnte ich meiner Mama mitbringen, damit sie, also es war jetzt nicht lang, nur 2-3 Tage wegen der OP. Und ich habe so überlegt, was könnte ich meiner Mama als Lesestoff mitnehmen? So. Und da ich meine Mama kenne, wusste ich, es macht Sinn, ihr ein Ökotest-Magazin mitzubringen. Ja. Wobei ich dann darauf hingewiesen wurde, dass sie Ökotest weniger vertraut als Stiftung Warentest und es deswegen eigentlich nicht die richtige Entscheidung war. Das waren also 10 nicht so gut angelegte Euro, aber ich habe das dann gelesen und muss sagen, das ist ja dann auch so geil. Ne? In einem Magazin hast du dann Tests zu Sardinenbüchsen, Nagellackentferner, Heftklammern, also so komplett random irgendwelche Produktkategorien durcheinander gewirbelt, wo du normal ja, so als jemand, der ein Magazin irgendwie zusammenbaut, dir denkst, naja, da macht man halt Tests, die irgendwie alle in so eine ähnliche Produktkategorie fallen, dass man ein und dieselbe Zielgruppe damit erreicht, die dann mit dem ganzen Magazin irgendwas anfangen kann. Nee, gar nicht. Ja, aber ein interessanter Test war drin und zwar mit Thunfischbüchsen waren's, weil ich die aus Zeitmangel relativ häufig frequentiere. Schande über mich, ich weiß. Und ich wollte nur schauen, bei welchen ich mich am unwahrscheinlichsten mit Blei vergifte. Und da sind erstaunlich viele relativ gut durchgekommen.
Okay.
Also da, noch bin ich offensichtlich nicht bleiverseucht. Das ist gut.
Ich habe mich gerade mal
Schwermetall, Mike, Schwermetall.
Ja, du, ich habe mich gerade mal eingeloggt bei meinem Account bei der Stiftung Warentest und da kannst du, da gab es tatsächlich, also zum Beispiel in 70er Jahren Test von Reizstoff- und Schreckschusswaffen zum Beispiel. Also die haben da, glaube ich kann mich neulich dran erinnern, da haben sie auch Sextoys und sowas getestet.
Und? Welche Marke hat gewonnen von Sextoys?
Das weiß ich
nicht.
Kannst
du das jetzt nicht rausfinden?
Keine Ahnung, musst du mal Electric Callboy-Jungs fragen. Die sind ja, glaube ich, von Amorelli endorsed oder gesponsert. Oder jedenfalls.
Na, die haben ganz sicher nicht gewonnen.
Nee, aber ich weiß es nicht. Mich würde nur mal ein Blick ins Labor interessieren, wie die da...
Naja, also das wird doch...
Wie die da mit so einem Roboter irgendwelche Reibetests machen oder so.
Ich glaube, genauso wie du es dir vorstellst, ist es auch gelaufen.
Ja, na klar. Das ist, ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also da ist das dann so eine Ingenieurslebensaufgabe für Stiftung Warentest, die perfekte Test-Vulva oder Penis zu konstruieren. Da könnte man ja dann sogar in die Industrie herantreten dann und das verkaufen, irgendwie die Erkenntnisse. Naja.
Da gibt es bestimmt irgendwie so eine spezialisierte Firma. Bestimmt so ein Hidden Champion aus Deutschland.
Genau, Kinderbügeleisen wurden auch mal getestet. Finde ich auch super. Ja, Kabelaufroller.
Ja, das ist aber auch wirklich ein Thema. Ne? Das muss schnell und präzise möglich sein, ohne dass man permanent abrutscht.
Im Jahre 1980 besuchten 100 Inspektoren der Stiftung Warentest 310 Popkonzerte und notierten sich auf einem vorher erstellten Protokoll Notizen zur Bewertung der Preise, Hallenausstattung, Einlasszeiten und weitere Dinge. Für Festivals wäre das doch mal was, oder?
Stiftung, Moment, ich hatte mal irgend so eine kleine Miniserie mit Namen Stiftung Metal Test.
Stiftung Metal Test, das ist ja auch lustig, echt?
Naja.
Finde ich cool.
Ja, also ich weiß nicht, ob man noch mehr Leute braucht, die über Veranstaltungen laufen, um sie in irgendeiner Weise zu bewerten.
Die Stiftung Warentest schickte 1984 eigene partnersuchende Mitarbeiter ins Rennen. Für Partnervermittlung, auch nicht schlecht.
Das ist ja interessant, aber also das ist ja schwierig, also objektiv dann zu bewerten, oder?
Ja, keine Ahnung, schreibst du dann nach 40 Jahren Ehe netter Kontakt gerne wieder oder keine Ahnung. Detekteien wurden auch mal getestet. Diesen Test im Jahr 1986 werden Tester der Stiftung Warentest nicht so schnell vergessen. 8 Mitarbeiter durften sich auf Kosten der Stiftung systematisch betrinken. Doch der Test lief für einen Tester, für einen der Tester eher schlecht, da haben sie Alkoholmessgeräte getestet, war auch nicht schlecht. Ja.
Aber das, also ich weiß nicht, ist das, wäre bei einem Alkoholtester beispielsweise, du hast doch, also jeder Körper funktioniert da doch anders. So, was die Abbauraten von Alkohol angeht,
ja,
so, das
ja.
ist, müsste man doch auch mit einer Maschine machen.
Ja, du, nicht? das ist jemand, der mit so einem Heiligenschein rumrennt wie du, der versteht das ja nicht. Du würdest deinen Alkohol testen oder um zu wissen, bin ich noch in der Lage, Auto zu fahren? Die Leute, die eigentlich einen Alkoholtester reinblasen, die wollen nicht wissen, ob sie noch in der Lage sind zu fahren. Die wollen wissen, ob sie verknackt werden dafür, dass sie gefahren sind. Es gibt ja auch Leute, die sind unterhalb der zulässigen Promillegrenze schon fahruntüchtig. Denen ist das dann trotzdem egal. Denen geht es nur um die legale Grenze, nicht um die tatsächliche Grenze, weißt du? Und da hast du ein Promille, das habe ich mal im Strafrecht Teil des Studiums gelernt, da kannst du auch nachträglich ausrechnen, die Blutalkoholkonzentration mit der Wittmaack-Formel, da geht es um deinen Anteil der Körperflüssigkeit und ist ganz schön kompliziert.
Vier Säfte leere,
genau, ja, und wenn dann halt ein fünfter Saft festgestellt schon nachweisbar ist, dann ist es ein bisschen viel gewesen, naja, auf jeden Fall. Ja, aber Stiftung Warntest kann ich immer nur, ja.
Aber das, ich meine, das stelle ich mir wirklich so vor wie der Traum eines jeden Kindes, das irgendwie Bock hat zu basteln und irgendwie irgendwas zu bauen. Ich meine, jede Woche hast du dann ja irgendwie eine neue Versuchsanordnung, wo du dir erstmal überlegen musst, wie ist das jetzt rein physikalisch möglich, diese Dinge zu messen und umzusetzen. Ja. Das ist bestimmt sehr, sehr interessant, wenn man auf sowas steht. Ich bin ja nicht so der Physikmensch, aber das ist bestimmt sehr, sehr spannend,
dieser Job. Glaube ich. Also was ich mich frage, ist dieser Sextoys-Test?
Ja, okay, Mike. Lass uns weiter darüber reden.
Es gibt ja so eine Überkategorisierung auf der Stiftung Warntest-Seite, wo die Rubriken sind. Unter welcher Rubrik würdest du die Sextoys einordnen? Haushalt, Multimedia, Versicherung, Geld, Gesundheit, Steuern und Recht, Mobilität, Familie, Ernährung, Immobilien oder Altersvorsorge?
Also Altersvorsorge macht auch absolut Sinn, aber ich würde sagen unter Gesundheit.
Unter Gesundheit. Ja, wahrscheinlich, oder? Also Kondome ist wahrscheinlich unter Versicherung oder Familie natürlich.
Altersvorsorge, dachte ich.
Ich weiß, man sieht jetzt hier gar nicht, warte mal. Nee, die sind da gar nicht in der Kategorie zugeschlagen. Es sind aber nur 7 Sextoys unbedenklich im Test.
Oh. Also Mike, jetzt müssen wir wirklich drüber sprechen. Sag uns bitte, was bedenklich ist.
Was bedenklich ist? Warte mal.
Und welche Arten von Sextoys haben Sie denn jetzt getestet?
Also was ich hier sehe, ich bin ja ein bisschen von der älteren Generation, da sind so ein paar Sachen, das rein von der Form her brauche ich da schon relativ Fantasie, um mir vorzustellen, was es ist. Warte mal, hier gibt's ein Dildo, der heißt Präventivo. Okay, gut, weiß ich nicht, was das ist.
Bevor man sich dazu genötigt sieht, was mit einem Mann anzufangen.
Ja, keine Ahnung. Ja, ist bei, also für manche Frauen ist das sicherlich besser, was man sieht, was auf dem Männermarkt so rumläuft. Ne? So, jetzt mal unabhängig davon, ich hatte neulich wieder die Diskussion mit einer Freundin irgendwie. Im Bekanntenkreis, da gab es irgendwie einen Typen, keine Ahnung, der hat sich komplett bei einer Scheidung komplett richtig scheiße verhalten, ne? Irgendwie so, wenn ich das mal von außen so beurteilen darf. Und da habe ich mir echt manchmal so die Frage gestellt, ey, manchmal sind wirklich, auch wenn du siehst, wenn Orban mit Trump zusammenklüngelt oder so, diese ganze Männerscheiße, ne? Da fragt man sich manchmal wirklich, also das soll jetzt nicht irgendwie so eine Feministen-Punchline sein, aber also manchmal frage ich mich echt, wozu Männer Nütze sind, außer zur Fortpflanzung, so richtig rein für die Welt gesehen.
Ja, weiß ich nicht. Bold Take, Mike.
Habe ich ja selber so angekündigt.
Klar, ja, ich bin im Internet ehrlicherweise, warum auch immer, komme ich aus diesem feministischen Inhalten nicht mehr raus. Auf Instagram, ich stehe auf und lese irgendwelche Punchlines gegen Männer. Und denke mir die ganze Zeit, da ist auf der anderen Seite im Internet ist da ein bisschen was gekippt, dahingehend. Und also es ist halt einfach blanker Sexismus. von beiden Seiten so. Und ich will, also dazu will ich mich ehrlicherweise nicht mehr äußern. Das ist
klar,
dass das große Problem dieser Welt sind reiche alte Männer, logisch.
Ja, so, darauf können wir uns einigen auf jeden Fall, ja.
Aber dass im Grunde alle gefickt sind, die nicht reich sind, ist, glaube ich, auch etwas, was worauf wir uns einigen können. Mhm. Und dass wir nicht, dass wir jetzt nicht alle Männer sozusagen, also ja, nicht wieder dieses Not All Men, weißt du, alles ist da dran scheiße. Haltet einfach alle eure Fresse, kümmert euch um euch selber und geht anderen Leuten nicht auf den Sack. Das ist mein Punkt. Ich kann das alles nicht mehr hören, weil am Ende des Tages sind das alles Kategorien, die dazu gedacht sind, dass die Menschen sich untereinander aufs Maul hauen und sich nicht darum kümmern, dass gesamtgesellschaftliche Aufgaben gelöst werden und gesamtgesellschaftliche Probleme gelöst werden. Hass von einer Gruppe gegen die andere, Reiche gegen Arme gegen noch ärmere, Männer gegen Frauen, Alte gegen Junge. Ich bin's so leid, Mike. Das ganze Internet besteht nur daraus, dass eine Gruppe Hass auf die andere Gruppe anleitet oder irgendwelche. Ich habe gestern einen Test gemacht.
Ich will ganz kurz noch zu deinem Statement Amen sagen. So, jetzt erzähl weiter.
So, also ich habe gestern einen Test gemacht. Ich habe auf YouTube ein Video hochgeladen mit dem Titel wollt ihr mal was Positives hören oder so ungefähr,
ja,
war das. So, wir haben uns schön Thumbnail überlegt und das alles schön gebastelt, ne, wie wir das immer so machen. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe. Ich lade das Video hoch. Bist du noch da, Mike?
Jetzt dachte ich kurz, die Russen sind da. Sorry, hier war Stromausfall.
Was?
Ja. Aber irgendwie, es war scheinbar nur so ein Sicherungskastending, weil es ging bestimmte Sachen und die Steckdosen waren irgendwie aus und mein Handy hatte ich im Auto. Ich musste jetzt erstmal schnell zum Auto flitzen, um dir zu schreiben. Sorry.
Wild. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Aber ich meine, wenn man sich die Sabotageakte durch die Russen in letzter Zeit so genau anschaut, dann, naja.
Ich weiß, du wolltest gerade von dem Video erzählen. Entschuldige, hast du zu Ende erzählt? Dann schneide ich ein paar und ja und oh, ist ja interessant rein.
Aber ich finde das mit dem Stromausfall ja gerade ganz gut so zur Illustration der Situation.
Ja.
Also generell, wie schwierig das immer ist, mit dir zu kommunizieren, wenn wir hier ins tiefe, dunkle Thüringer Tal sozusagen hier die Telegram-Leitung verlegen müssen und ständig irgendwelche Bären drüber stolpern oder so.
Na, Bären haben wir noch nicht, leider, aber ja, es wird immer schwerer. Es wird immer schwerer. Du kannst ja kaum schon über die Straße gehen in Weimar, ohne dass du von Wölfen zerrissen wirst.
Ja.
Und so, zumindest wenn man den Stammtisch-Talk so hört.
Homo homini lupus oder so, ne?
Homo homini lupus est.
Est.
Nee, in der ursprünglichen Form ist kein S dabei. Hast recht. Da hatte ich mal das hatten wir mal auf dem T-Shirt stehen, da hatte ich eine Diskussion mit EMP, glaube ich, oder irgendwie, was da nun das richtige Zitat...
Kein T-Shirt drucken wollten, wo Homo draufsteht, oder was?
Nein, weil die dachten, das ist nicht richtig zitiert, ne? Und da habe ich gesagt, was kümmert ihr euch um sowas? Also ich habe das...
Aber das ist ja sehr respektabel von
dir. Ich habe das der Originalquelle entnommen, das Zitat. Und das, was ihr meint, das ist schon so ein bisschen abgewandelt für die Popkultur. Und dann meinten die, ja, unsere Kunden achten sehr auf sowas. Wir wollten nur vermeiden, dass wir da nicht Kundenbeschwerden bekommen. Ne? Also ist nicht gesponsert von EMP, das T-Shirt gab es bei Impericon übrigens auch. Nur nicht, dass ich ja dumme Kommentare von gemeinsamen Bekannten kriege.
Also er hat gerade ein Atlantean Codex T-Shirt an nebenbei bemerkt, falls euch das interessiert.
Großartige Band.
Großartig. Ich komme nicht ran. Ich habe sehr oft versucht, es geht nicht.
Naja, ja, es ist halt eher Epic Metal. Das ist ein bisschen...
Na, aber es ist immer noch nicht episch genug.
Nee.
Es ist nicht episch genug.
Naja, kann ja sein. Ja, deshalb ist das ja so eine coole Band, weil sie nicht jedem gefällt.
Nee, ich glaube, der Gesang ist einfach nicht meins. Es ist wirklich einfach, Stimme passt mir nicht und damit ist es rum. Thema erledigt irgendwie. So, um nochmal zu dem zurückzukommen, ich war ja gerade in einem so schönen emotionalen Moment, als wir unterbrochen wurden. Ich habe gestern einen kleinen Test gemacht und habe ein Video hochgeladen mit dem Titel wollen wir was Positives hören oder so. Warte mal, war das jetzt ganz korrekt? Ich guck nochmal, willst du mal was Positives hören, habe ich es genannt.
Okay.
Uns ist nämlich aufgefallen, dass es besonders gut funktioniert, wenn man die Person konkret eine Frage stellt, konkret anspricht, also wenn es wirklich eine persönliche Verbindung ist, die da hergestellt wird, weil man sich da einfach persönlich angesprochen fühlt, logischerweise. Und dann, und ich dachte, na, alles perfekt optimiert, kann losgehen. Naja, das ging überhaupt nicht los, es ging sofort richtig schlecht. Ich bin jetzt mittlerweile so, dass ich die erste Stunde, wenn so ein Video rauskommt, sitze ich wirklich im Maschinenraum und gucke mir die minutengenaue Entwicklung der Zugriffsrate an.
Alles
und
klar.
Dann mache ich Feintuning. So, das ist leider mittlerweile notwendig auf YouTube. Und du siehst quasi minutengerecht die Zugriffe. Und es startete bei 130 und sagte dann in der ersten halben Stunde schon auf 99 Zugriffe pro Minute ab.
Hm.
Also das ist wirklich sehr, sehr schlecht.
Heißt das dann schon, ist das der normale Lauf und die Zuschauerreaktion? Nein. Oder ist das dann schon der Algorithmus, der eingreift?
Offenbar greift da schon der Algorithmus dann ein, weil normalerweise ist es so, es startet mit einem Anstieg. Hm. Also normalerweise geht die Kurve hoch. Hm. Du startest bei einem Wert, der sich dann, also zumindest im besten Fall noch um 30% pro Minute oder um 50 oder 100, ne, je nachdem, wie gut das Video dann performt, entwickelt. Und da ging es halt innerhalb der ersten halben Stunde schon direkt runter. Es war klar, das Video ist jetzt tot.
Alles klar.
Also du kannst quasi aufgeben an dem Punkt. Und dann habe ich umgestellt auf, ich kann das alles nicht mehr und ein Thumbnail mit Flammen drauf.
Hm.
Und ich lüge dich nicht an, Mike, innerhalb von einer Minute.
Das gleiche Video, du hast nur die Features von dem Video ein bisschen geändert.
Ich habe
sozusagen
nur das Bild und den Titel geändert. Hm. Innerhalb von einer Minute wurde die Zugriffsrate die doppelte.
Hm. Krass. Ja, na, das ist... wir haben auch schon festgestellt, wenn wir ein neues HSB-Video hochladen und dann nach einer halben Stunde statt Heaven Shall Burn Bring Me the Horizon draufschreiben, dass da die Zugriffsraten besser sind. Nee, Quatsch. Aber das ist ja dieses Klickding. Heutzutage muss deine Videoüberschrift vermitteln, okay, wenn du dieses Video jetzt nicht siehst, wird das dein Leben bedrohen und du kommst nicht durch die nächste Woche. Ne? Also alles andere hilft nicht mehr. Von weniger reden wir ja nicht, ne? Von interessanter Unterhaltung oder irgendwie sowas, dafür klickt keiner mehr. Ne? Das kannst du vergessen.
Du kannst interessante Unterhaltung machen, aber du musst den Leuten erstmal den Weltuntergang verkaufen.
Ja, genau. Ja. Also das ist wirklich so. Also dieses this video can save your life oder ne, das ist das Mindeste.
Hm. Und tatsächlich, der Inhalt dieses Videos ist unter anderem, dass ich den Leuten noch Bildmaterial für den Krankenwagen zeige, den wir in die Ukraine geschickt haben. Und also es geht wirklich um so, es ist so ein halber Jahresrückblick so für mich und so ein bisschen positive Sachen, die passiert sind und was wir gemacht haben und Vorbereitung auf die Spendenstreams, die wir jetzt Dezember wieder haben. Also falls ihr das jetzt hört, ne, jeden Sonntag 20 Uhr, Adventssonntage, um genau zu sein, Spendenstreams für diverse Themen, ne. Ich will das jetzt noch nicht spoilern. Wir haben uns da vier Themen rausgesucht, die sehr, sehr gut sind. Kommt vorbei, unterstützt das gerne auf Twitch. Ihr werdet mich finden. Also mittlerweile heiße ich da ja Prinz Live und nicht Parabelritter, weil ich ja gerade noch bei Funk bin. Das wird sich dann wieder ändern, aber ihr findet mich.
Gerade genau. Noch bei Funk bist und das wird sich dann ändern. Also mit so einem Nebensatz lasse ich dich nicht vom Haken hier. Was deutest du damit an?
Ja, Mike, das sind alle alte Männer. Ne?
Ja, die einen älter, die anderen weniger alt. Siehst du dich auch schon als alt, ja?
Ich fühle mich, als hätte ich schon Jahrtausende auf dem Buckel.
Boah, echt?
Na, vielleicht ist ja Wiedergeburt echt so ein Ding, aber bei mir hat man nicht ganz die Werkseinstellung wieder reindrücken können. I don't know.
Okay.
Also ich bin wirklich gerade wieder, ich bin wieder an dem Punkt angekommen, wo ich eigentlich als Jugendlicher war, dass mir alles zu viel ist und ich mich gerne irgendwo in einer Hütte im Wald wegsperren möchte. So, das ist wirklich so dieses. Also ich finde das interessant, dass man irgendwie bei den meisten seiner Einstellungen wieder dort zurück ankommt, wo man schon mal war. Weil man freudig und hoffnungsvoll in die Welt rausgelaufen ist und hat man gesehen, hey, warte mal, es ist doch genau so, wie man die ganze Zeit gedacht hat.
Genau so eine Rede habe ich mal auf der Bühne gehalten. Ich weiß nicht, in Wacken oder beim Summer Breeze oder irgendwie, weil da geht's nämlich, wir haben einen sehr alten Song gespielt, ne, den ich damals so mit der jugendlichen 18, 19, 20-jährigen Attitüde geschrieben habe. Ey, kapiert ihr das nur nicht, ne? Also du denkst ja, du hast die Welt verstanden, wie sie funktioniert mit 18 Jahren, ne? Dann gehst du raus, hast deine ersten Leasingverträge am Arsch, einen ersten Mietvertrag, Arbeitsverträge, abgebrochenes Studium.
Stiftung Warentest-Abo.
Stiftung Warentest-Abo, ne? Die Unterhaltszahlungen häufen sich bei manchen Leuten und dann merkst du erstmal, wie kompliziert die Welt ist, ne? Und du steckst in so einem beschissenen Knäuel von Kompromissen und klarkommen und vorankommen und sich arrangieren, damit das alles so halbwegs wird, wie man sich's vorstellt. Und irgendwann so Anfang 40 bis zur Schwelle der 50 kriecht so langsam die Erkenntnis in dich rein. Ey, nee, das ist so einfach, wie es war. Es sind doch alles Arschlöcher, ne? Also diese Plattitüden, die du da damals irgendwie so als einfach erachtet hast in deinem jugendlichen Leichtsinn, die lassen sich in dieser Welt wirklich anwenden, ne? Also das ist wirklich eine Erkenntnis. Und ich traue dir zu, dass du durch einfach das Pensum, was du hast ja jetzt bis zu deinem jetzigen Lebensalter schon so viele Sachen erlebt, gemacht und erledigt, wie andere Leute, die locker 10, 15 Jahre älter sind als du, dass du jetzt bei der Erkenntnis schon anlangst. Also das gestehe ich dir zu.
Ich habe meine Midlife-Crisis schon mit 30.
Ja, nice. Herzlichen Glückwunsch. Hoffen wir nicht, dass das die Mitte deines Lebens ist, sondern eher so eine Quarter-Life-Crisis oder Third-Life-Crisis. Aber
die Quarter-Life-Crisis hatte ich auch schon.
Ja, okay. Was macht man da? Sich ein BMW kaufen? Nee.
Was soll das denn jetzt schon wieder? Ja, vielleicht, keine Ahnung.
Ja, das ist völlig wertfrei. Völlig wertfrei. Oder ein Festival aus dem Boden stampfen, keine Ahnung. Gibt ja mehrere Anomalien in deiner...
Also ich habe, also jetzt um über meine... jetzt habe ich das Wort vergessen. Was haben wir gerade für ein Wort gesagt?
Quarter-Life-Crisis.
Nee, was ist die normale Krise?
Midlife-Crisis.
Ah, Midlife-Crisis. Genau, ich krieg schon Alzheimer. Ich überspringe einfach ein paar Lebensjahrzehnte. Ich habe tatsächlich jetzt, speaking about Midlife-Crisis, ich habe tatsächlich mir letztens eine Immobilie angeguckt, Mike.
Oh, okay.
Ja, eine Immobilie.
Ein Papp wieder mal, oder? Nee.
Nein.
Eine Burg.
Eine Fleischerei ist das, glaube ich, mal gewesen. I don't know.
Okay.
Also es ist ein Objekt in der Fleischerstraße in Halle. Kann man ja so sagen, weil ich werde sie nicht kaufen, weil ich nicht völlig geistig umnachtet bin.
Okay.
Es war mal, also pass auf, was super interessant an dem Objekt gewesen wäre, ich baue das anders auf. Es gibt ja so Zwangsversteigerungen von Objekten. Hm. So. Und da gibt's so spannende Kataloge, die kommen dann mäßig im Jahr kommen die dann an und da sieht man dann so spannende Sachen wie Wassertürme oder naja, vielleicht auch mal eine Burg, ne? Und so Kram. Also wenn man auf interessante Objekte, die kein normaler Mensch kaufen wollen würde, steht, dann ist das auf jeden Fall was, kann man diese Kataloge kann man bestellen. Hm. Da war so ein Objekt relativ zentrumsnah in Halle, in der Nähe vom Botanischen Garten ist das. Und was daran interessant ist, es gibt einen Hof und Garagen auf dem Gelände und so eine Art Werkstatt und dann so ein Vorderhaus und so ein Hinterhaus und so ein bisschen verwinkelt verbaut. Das ist, ich glaube, das ist eine der wenigen Ecken von Halle, wo wirklich mal ein paar Bomben runtergekommen sind im Zweiten Weltkrieg, weil da stehen überall rundherum nur Platten und das Gebäude. Das ist irgendwie so 1880 oder was gebaut. Hm. Wenn ich da dran vorbeigekommen bin, habe ich mir immer gedacht, wieso kümmert sich keiner um das Ding? Hm. Turns out, Erbengemeinschaft.
Ja, oh, der Klassiker, ja. Hm.
So, ich fand's interessant, weil ich mir gedacht habe, da könnte ich mein Studio reinbauen, da könnte ich meine Automobile unterstellen. Ich habe ja auch einen Transporter, also meine zwei Automobile unterstellen und Kram fürs Sternklanglager und so weiter. Ich brauche halt irgendwie Platz und das wäre alles schön in einem Ort und ich könnte quasi trotzdem relativ zentral in Halle wohnen. Dann habe ich mir das, also ich meine, klar, es kommt natürlich mit großen Bauchschmerzen, sonst wäre es nicht in so einem Katalog. Klar, die Bauchschmerzen sind bei diesem Objekt aber nicht nur, dass da Leute sind mit Bestandsverträgen aus dem Jahr 1966.
Schön.
Ja.
Schön für die Leute.
Wo Nee, da wohnt eine Familie drin. Also der Opa wohnt ganz oben und dann in der Mitte die Mama und darunter dann der Enkel. So, der Opa, also es ist ganz lustig, hat damals 40 D-Mark bezahlt für die. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, die Buden sind komplett im Arsch. Also wirklich, das Hinterhaus, wir waren da drin, hatten eine Begehung. Du kommst rein und es ist nass.
Hast du auch noch Denkmalschutz oder irgend sowas?
Gott sei Dank nicht. Du kommst rein, es ist nass und du fragst dich, kommt das jetzt von unten oder kommt das von oben?
Beides wahrscheinlich.
Und es kommt von oben. Das Problem ist nur, es gibt halt 4 Etagen.
Okay.
So, das heißt, wir sind da hochgegangen, da war es dann grau, dann sind wir weiter hochgegangen, da war es dann grün. Also es war wirklich, als ob das grüner Teppich da drin war. Und die Etage drüber, naja, da war halt alles schon verrottet. So. Also ist klar, du musst in dem Hinterhaus musst du die oberste Etage komplett abreißen. So, und hoffen, dass die zweite Etage trockenlegbar ist. Das Haupthaus ist super kacke geschnitten.
Hast du dir das mit dem Fachmann zusammen angeguckt? Oder?
Mit meinem Vater, selbstverständlich.
Okay, ja gut, der war ja schon einige Male auf dem Bau. Ne?
Ja. Ich komme da rein und mein Vater so, sieht ja besser aus als gedacht. Und ich so, was hast du gedacht? Was? Naja, ich meine, müssen wir das Dach neu machen und die Etage runter und ausschachten. Und ich so, ja, naja, so geht doch. Das machen wir seit Jahrzehnten. Jeden Tag macht er das quasi. Ja, also das wirklich, ich konnte es nicht fassen. Selbst mein Großvater, ich habe dem die Bilder danach gezeigt, selbst mein Großvater, ja.
Das ist immer geil, so mit alten Handwerkern irgendwie, du gehst da irgendwo lang und die erzählen dir so, also mehr oder weniger wird dir dann klar, okay, das, was wir hier machen, da wird ein Backsteinhäufchen übrig bleiben und wir machen das komplett neu. Ja. Und das ist alles kein Problem und ist ja gar nicht so wild und ist besser, wir können das ganz wegnehmen, als dass wir hier rumfuschen und dann, ne, und das ist immer geil, ich stehe da voll drauf.
Also, also im Grunde, ne, hätte man den ganzen Bums abreißen und neu bauen müssen, basically.
Ja.
Ne, und also dieses ganze Projekt, es juckte mir schon fast in den Fingern, aber tatsächlich war der Schnitt dieses ganzen Gebäudes scheiße, die Hälfte des Grundstücks gehört der Stadt, das heißt, muss man auch noch dazu kaufen, so, dann steht auch noch ein Trafo auf dem Gebäude und also, wenn man das alles macht und alles durchrechnet, bleibt es nicht sechsstellig. So, ja, und das ist halt, also brauchen wir nicht drüber reden. Ne? Und ich habe das, was mich die ganze Zeit verstört hat, war, dass mein Vater so optimistisch war. Und mein Vater ist nie, der ist nie optimistisch.
Okay.
Das hat mich wirklich, also ich hab wirklich eine Woche drüber nachgedacht, weil mein Vater so optimistisch war. Und dann sind wir. Wir waren nochmal da. Beim ersten Mal sind wir einfach nur vorbeigefahren, haben uns das angeguckt von außen und da war zufälligerweise eine der Bewohnerinnen da und die hat uns mal kurz aufgemacht und es mal gezeigt. Beim zweiten Mal waren wir offiziell mit dem Immobilientypen da. Und zwischen dem einen und dem anderen Termin hatte ich echt drüber nachgedacht, ne, wie man das irgendwie hinkriegen könnte. Und nach dem zweiten Termin fahre ich mit meinem Vater nach Hause und dann finde ich heraus, was dahinter steckt. So. Der meinte dann nochmal, ja, und es ist so gut, in der Innenstadtnähe dann auch mehrere Garagen zu haben. Und ich meine so, ich brauche gar nicht mehrere Garagen innenstadtnah, hä? Naja, aber ich, wie du, na, ich würde doch damit einziehen. Was?
Na, da hat eine Vision entwickelt. Aber das ist doch schön, wenn jemand von einem älteren Semester noch so einen Drive ist. Da kannst du stolz drauf sein, so einen Papa zu haben.
Nein, ich fand das auch süß, weil er damit, also weil er, ne, er denkt ja jetzt drüber nach, wie Ruhestand und wie, wo, was, ne, wie soll das laufen? Und dass er da quasi mit meiner Mama wieder mit mir zusammenziehen will, das ist ja ein nettes Zeichen.
Das macht man nicht, wenn man denkt, sein Sohn ist ein kompletter Rohrkrepierer, ne? Also das ist doch ich finde das süß.
Ja.
Ich finde das süß und den Immobilienkredit, den hast du dann auch noch lange nach dem hoffentlich fernliegenden Ableben deiner Eltern an der Backe. Das ist natürlich klar. Da brauchst du dir keine Gedanken. Das ist so ein bisschen wie deine Eltern, also für dich trifft das ja nicht zu, aber deine Eltern dir nie erzählen werden, die ganzen beschissenen Seiten vom Kinder haben. Ne? Die wollen selber Enkelkinder haben.
Nee, wollen sie nicht. Die haben mir das alles erzählt.
Okay.
Nee,
Also ich habe das oft festgestellt in der Bekanntschaft, Verwandtschaft und so, dass dann eher so also ein bisschen schön gefärbt wird. Aber gut, man will ja Leute auch nicht gleich verschrecken. Ist ja kein Familiengrund, ist ja kein Immobiliengeschäft.
Also ich meine, es kann gut laufen, es kann auch richtig schief gehen. Also dahingehend.
Wie auf dem Bau. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Ja, aber also.
Langfristiges Projekt.
Also hast du immer noch so diesen Headquarter-Gedanken irgendwie für die Prince Holding sozusagen? Geh aufs Land.
Das Problem ist, hätte ich ja gerne irgendwo meine Redaktion versammelt. Und also die alleine nach Halle zu bringen wäre, klar, ist schwierig denkbar. Aber Leipzig ist halt basically nicht bezahlbar. Und Land gar nicht denkbar. Also brauchen wir nicht reden. So. Ich weiß es nicht, Mike. Ich bin da hin und her gerissen. Am liebsten halt irgendwie Halle, aber irgendwo, oder was Vergleichbares, ne? Aber irgendwo mit Bäumen drumrum und vielleicht einer hohen Hecke und dass ich mir zumindest einbilden kann, dass hier niemand ist.
Ich weiß nicht, also das glaube ich nicht mehr aktuell, aber ich habe gesehen, in Weimar war vor einigen Jahren die Jugendvollzugsanstalt zum Verkauf. Justizvollzugsanstalt zum Verkauf. Also der Jugenduntersuchungshaft war das, glaube ich.
Aber es ist interessant, in Weimar sind immer mal ganz schöne so historische Objekte.
Also gerade was so Sachen angeht, die jetzt komplett raus sind, ne, wie keine Ahnung, ne, auch wenn die Kirche Immobilien verkauft, ne, oder doch ein kleines Bürglein oder eine kleine Zitadelle oder was dich interessiert, da musst du dich ja auch mitunter, gerade wenn es in der öffentlichen Hand ist, auch mit Nutzungskonzepten melden, ne, um das vielleicht relativ günstig zu übernehmen. Und da ist natürlich sowas, so ein Hort der Kreativität und Kultur, wie dir das vorschwebt, kommt natürlich immer gut an. Weil sowas ist besser als, ja, mach mal ein Fitnessstudio rein oder eine Spielothek oder irgendwie sowas. Ist immer nicht so ganz, ne?
Also sowas, die Bizepsburg, was ist denn da problematisch? Geil.
Die Bizepsburg, willkommen auf der Bizepsburg. Musst den Zugbrücke erstmal selber hochleiern.
Du deinen eigenen Trutzwall wirst, so, ja, ne? Ja, ist doch geil.
Also wenn das nicht die Headline für den Podcast ist, willkommen in der Bizepsburg.
Das schreibe ich mir jetzt auf, weil sonst sitze ich wieder da und muss Ewigkeiten drüber nachdenken und dann benenne ich es falsch. Das ist gut.
Schön.
Das ist gut.
In Jena gibt es ein Fitnessstudio, glaube ich, das heißt einfach nur das Mammut.
Aha.
Finde ich auch schön. Groß, breit. Stark und behaart. Genau.
Das klingt nach Epic Metal.
Genau, da stellt man sich so richtige Ü60 Pumper vor. So Silberrücken.
Mit Atlantian Codex T-Shirts.
Warum nicht? Hey, also. Du hast so einen despektierlichen Unterton.
Das ist halt nur das Publikum, das ich auf dem Partisan, wenn Atlantian Codex spielen, so sehe. Das ist ja jetzt eine. Oder so. End-30er mit 40er hier mit Mallets hier.
Ja, die sind komischerweise auch so ein bisschen ab und zu mal so in die Jutebeutel-Studenten-Sache eingebrochen. War eine Zeit lang ganz schön gehypt. Aber egal, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Tolle Band, hört es euch mal an. Auch mit einer schönen Churchill-Rede als Song-Intro.
Hat ja noch nie jemand jemals gemacht.
Nö. Also ich glaube, wer waren die Ersten? Ich glaube, Iron Maiden, oder? Wahrscheinlich. Na, egal. Okay, ja.
Nee, warte, wir hatten gerade einen spannenden Punkt.
Jugendvollzugsanstalt, genau. Und also das kann ich mir mega als Jugendherberge vorstellen oder sowas, ne? Also wir haben mal, ich weiß gar nicht, wo das, ich glaube in Australien, war das in Australien, ein Festival gespielt, da waren die kompletten Backstage-Räume und sowas, das war in einem alten Knast. Das war echt gut, da hat jede Band so eine Zelle gehabt, wo das Schild war, der Bandname irgendwie reingeschoben. Und wenn du Trivium besuchen wolltest, das war halt Zelle, 004 und Slipknot war Zelle 120 und das war eigentlich ganz lustig.
Das passt dann ja konzeptionell irgendwie wieder, ne?
Ja, nee, war cool. Deswegen, aber das sind natürlich dann so, also war so ein Gefängnis, ich glaube in Weimar, dass ich habe da mal im Studium, im Referendariat eine Besichtigung gehabt da drin. Das ist so, wie du es dir noch wirklich vorstellst, ne? Also wie man es aus Film kennt, so in der Mitte so ein Netz gespannt über so einen Hof irgendwie und dann so auf Etagen gegliedert. So baut natürlich niemand mehr Gefängnisse heute.
Aber das ist für mich der absolute Aufhänger, über die Hängematte zu sprechen.
Ja.
als ob das hier konstruiert worden wäre.
Ich dachte, du näherst dich über die in Gang befindliche Sozialstaatsdebatte überall dem Begriff Hängematte. Aber gut, haben wir es so geschafft. Auch schön. Über Merz und die Rente können wir ja nachher noch reden.
Also das ist natürlich ein Thema, das sicherlich fast genauso alt ist wie die Hängematte. nee, die Hängematte ist tatsächlich sehr viel älter. Aha. Und ich hätte nicht gedacht, dass sie so alt ist, ehrlicherweise.
Wie alt ist sie denn?
Na, das finden wir jetzt raus.
Okay.
Meine Hausaufgabe war ja, die Geschichte der Hängematte für euch zusammenzusuchen. Mhm. Und ich hätte nicht gedacht, dass es dazu tatsächlich so viele Quellen gibt. Also es ist wirklich ein Ding. Die Leute haben sich tatsächlich schon Fragen gestellt. Wo kommt es eigentlich her und warum gibt es das? Also die Hängematte an und für sich ist eine Erfindung, bei der es nicht um Schlafen per se ging, sondern eigentlich um so eine Art Überlebenskonzept.
Okay.
So. Also, ich muss dir vorstellen, vor über 1000 Jahren, ja, wir haben leider keine Quellen diesbezüglich, kann man jetzt nur mutmaßen, es gibt Abbildungen, die das zeigen, man kann es nur ungefähr einordnen, vor über 1000 Jahren ist es in Mittel- und Südamerika, wie jetzt beispielsweise bei den Maya und bei den Inka entstanden, das Konzept der Hängematte. Mhm. Und zwar als Schutz vor allem, was auf dem Boden war, logischerweise, ne, wenn da halt irgendwie Schlangen, irgendwelche anderen Viecher da unterwegs waren, Feuchtigkeit auch, Schmutz. Und da macht das total Sinn, ein Netz zu spannen zwischen zwei erhöhten Punkten, um eben in der Luft schwebend zu schlafen. Mhm. Also es war ein pragmatisches Mittel, auch vom Bau, sag ich mal, weil die haben Netze benutzt, die sie tagsüber halt zum Fischen benutzt haben.
Okay, ja, also gut, das klingt logisch, ja. Mhm.
Tagsüber Ernährung, abends Schutz, also super pragmatisch gelöst und hygienisch. Archäologische Funde, wie Gefäße aus Costa Rica, ungefähr im Jahr, so Jahre 0 bis 500 nach Christus, oder Keramik aus Mexiko 600 bis 900 nach Christus, bezeugen, dass die Hängematte ein Zeichen von Prestige war. Hochrangige Maya-Persönlichkeiten hielten sogar in mit Jaguar-Fell ausgekleideten Hängematten Hof. Mhm. Oder wurden auf Kriegszügen darin transportiert.
Krieg in der Hängematte.
Also so eine Art Sänfte vielleicht, ne? Vom Ansatz.
Ja, ja, ja.
Aber tatsächlich gibt es auch in Europa Hängemattenentwicklung. Ne? Also wir haben es jetzt ein bisschen schwierig, das ganz genau zu verorten. Der griechische Feldherr, also in Europa kann man es besser verorten, in Südamerika nicht ganz so gut, aber man geht davon aus, dass es in Südamerika ein bisschen eher war. In Europa wird es dem griechischen Feldherrn Alcibiades zugeschrieben. Mhm. Der ist 440 vor Christus gestorben. Mhm. Das ist auch immer so der Punkt, ne? Also wann jemand gestorben ist, war im Altertum sehr viel klarer zu benennen als sein Geburtsdatum. Ja. Das war einfach so ein Ding, da gab es selten Aufzeichnungen dazu. Dem wurde zugeschrieben, sein Bett an Bord seiner Galeere an Stricken aufgehängt zu haben.
Mhm. Mhm.
So, also das ist so die erste Quelle, wo man was Ähnliches verbinden kann.
Das war dann aber eher so ein Ausgleich gegen Schaukeln oder was und nicht gegen die Ratten an Bord, oder?
Liegt auf jeden Fall auf der Hand, dass es gegen das Schaukeln war. Ja. Im 11. Jahrhundert zeigte das Hexateuch den biblischen Josef in einer auf einem Streitwagen montierten Hängematte. Mhm. Also auch wieder Krieg und Hängematte. Geht offensichtlich auch.
Hexateuch ist ein Buch oder was ist das?
Genau, das ist ein Teil der Bibel irgendwie.
Gehört das zu ein Apokryphen oder was? Oder?
Nee,
es ist
also
in der Bibel.
Das Hexateuch, das sind die ersten sechs Bücher des Alten Testaments. Aber es geht jetzt in dem Sinne um eine Darstellung aus dem 11. Jahrhundert, sozusagen eine Bebilderung. So, ne? Ich glaube, es geht da tatsächlich um das sogenannte altenglische Hexateuch. Das ist hier nämlich nicht konkret beschrieben. Das ist tatsächlich so ein Thema.
Da, weil solche alten Werke, das finde ich immer wahnsinnig interessant, ne? Da gibt es ja wirklich, teilweise wird ja das Wissen über komplette Epochen nur so ein, zwei bestimmten Büchern entliehen, die halt authentisch gelten.
Ja, das ist das altenglische Hexateuch. Genau. Sorry, ich musste jetzt nur noch mal gucken, ob es da mehrere gibt davon. Aber es ist offensichtlich das. Genau. Also.
Nur weil es in der British Library liegt, heißt ja nicht, dass es nicht von anderen Kulturen ist, gell? Wie es beim Briten halt so ist. Mit Kulturgütern.
Nein, nee, weil das, also Hexateuch ist ein Begriff, der irgendwann im 19. Jahrhundert geprägt wurde, um zu erklären, das sind jetzt die ersten 6 Bücher. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht vorher schon Sammlung der ersten 6 Bücher gab, weil also macht ja Sinn irgendwie. Und das altenglische Hexateuch ist offensichtlich das Hexateuch. So.
Okay.
Offenbar. Und da drin ist das zu sehen. Das ist eine sehr skurrile Darstellung, wie da Josef in der Hängematte auf einem Streitwagen sitzt. Also es sieht wirklich genauso aus, wie man sich das jetzt vorstellt.
Ja.
Ich hab's dir jetzt mal geschickt, ja, Mike. Ja,
sieht so aus.
Ja, wieder ein neues Wort gelernt, Hexateuch.
Hexateuch.
Genau. Tatsächlich kommt jetzt Christoph Kolumbus in der Geschichte der Hängematte vor.
Aha.
Am 17. Oktober 1492, da notiert er in seinem Bordbuch, dass die Betten der Einheimischen auf den Bahamas eine Art Wollnetze seien. So, woher kommt jetzt eigentlich das Wort Hängematte?
Keine Ahnung.
Ja, ich meine, aus der Logik. So, aber woher kommt das englische Wort Hammock?
Weiß ich nicht.
Weil Hammock heißt ja nicht Hängematte übersetzt. Also die Hängematte auf Deutsch, die niederländische Version, die dänische Version, das ist alles irgendwas mit, da hängt man in einer Matte drin. So, das macht total Sinn, aber Hammock macht jetzt keinen Sinn. Tatsächlich stammt der wahre Name von den Taino. Das ist wiederum ein indigenes Volk auf Haiti gewesen. Und die nannten diese schwebenden Netze Hamaka. Und Kolumbus hat diesen Begriff übernommen und berichtete ausdrücklich am 3. November 1492 von den Hamakas der Taino. Und die kamen dann eben auch mit nach Europa. Und tatsächlich erschien dieses Wort schon 1529 in deutschen Aufzeichnungen. Einmal als Hamako oder Hamach. Allerdings, wie das bei Deutschen so ist, klingt's fremd, können sie damit nichts anfangen, haben sie es eingedeutscht. Und zwar in Hängematte. Ne? Ist ja
Hängematte. Typisch so. Deutsch. Es ist ein Ding und es fliegt, also ist es ein Flugzeug. Es macht Feuer und ist ein Ding, also ist es ein Feuerzeug. Es hängt und es wird als Matte benutzt, also es ist eine Hängematte.
Hängzeug.
Ja.
Nee, es gibt tatsächlich einen sehr pragmatischen Zusammenhang, warum es Hamak heißt, weil es ursprünglich aus der Rinde des sogenannten Hamakbaumes entstanden ist.
Ah, okay.
Genau. Man hat das dann durch Sisal ersetzt. Na, also, dass man dann sozusagen die Seen dieser Sisalpflanze genommen hat. Und das macht es natürlich noch strapazierfähiger und einfacher zu bauen, weil besser verfügbar. Und bereits seit 1597 stattete dann die Royal Navy ihre Schiffe mit Hängematten aus. Allerdings da dann schon aus Segeltuch. Und das machte rein logistisch mega Sinn, weil man dadurch die Schiffe besser nutzen konnte von ihrer Beengtheit her. Ne, und es war schnell auf- und abmontierbar, ne? Dadurch konnte man den Raum tagsüber für was anderes nutzen.
Ja.
Und man konnte dadurch so ein bisschen den Wellengang ausgleichen. Also es ist eigentlich absoluter No-Brainer. Angeblich, ich kann mir das physikalisch nicht ganz so vorstellen, aber angeblich ist die Hängematte sogar so eine Art Schwimmring gewesen. Also mit einer ordentlich geschnürten Hängematte konnte man wohl auch stundenlang über Wasser bleiben, angeblich. Ob das jetzt wirklich so stimmt oder nur eine Legende ist, das kann ich dir jetzt natürlich nicht sagen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber ich habe es gelesen.
Na gut, Segeltuch ist ja extra so konzipiert, dass sich das jetzt nicht besonders vollsaugt mit Wasser. Ne? Manchmal gewachst vielleicht sogar. Keine Ahnung, kann ja sein, dass es das Auftrieb gibt.
1904 ist die Hängematte in Meyers großem Konversationslexikon, die Älteren erinnern sich, noch als das hängende Bett der Kriegsschiffsmatrosen bezeichnet. Mhm. Also es hat da einen absoluten Siegeszug angetreten, der im zivilen Raum offensichtlich nicht ganz so groß war. Es gab auch Kritiker, ne? Beispielsweise den französischen Ingenieur Armando Reclus. Der warnt in seinem Panama-Bericht, Hängematten seien hinterlistig und weit gefährlicher als das Klima oder der Alkohol.
Wer weiß, was der erlebt hat.
Wenn du diese drei Dinge miteinander kombinierst, stelle ich es mir auch sehr gefährlich vor. Er sah sie als Orte des Untergangs. Okay. Warum? Weil sie Menschen in träge Verweichlichung zögen. Und er forderte ein Gesetz zur Vernichtung aller Hängematten.
Also ist aber er im Prinzip der Erste, der kapiert hat, wie kacke gemütlich so ein Ding ist, oder?
Ja, ich denke, dass, ja.
Ja.
Ja, also ich finde interessant, dass es eben, also dass es zivil nicht so ein großes, so eine große Rolle gespielt zu haben scheint, ne, weil es ja, wie ich das ja gerade mit dem Meyers Konversationslexikon meinte, weil es ja offensichtlich als etwas Nautisches angesehen wurde und da dieser Übertrag in die bürgerliche Welt noch nicht stattgefunden hat. Aber klar, es ist halt auch so liederlich. Es klingt auch irgendwie so ein bisschen nach so einer kolonialen Einstellung, to be honest. Wenn da jemand eine Panama-Reise antritt und sich dann und dann aufschreibt hier von wegen, na, so wie die Einheimischen hier schlafen.
Ja, ist ja kein Wunder, dass das nichts wird und wir das Ganze mal auf Vordermann bringen müssen hier, wenn die den ganzen Tag nur, ja, gut, klingt nach dem, ja.
Tatsächlich ist es dann erst ab den 1960er, ja, diesen lotterlichen Jahrzehnt, so dass die Hängematte tatsächlich eine zunehmende Beliebtheit erfährt, auch wegen der Baumwollproduktion, dass man jetzt nicht mehr Sisal benutzen musste. Dadurch wurde es auch günstiger. Und eben auch durch diese kulturelle Veränderung so eine Art chilliger Alltagsbegleiter.
Cool.
Und am Ende muss man sagen, hat es die Hängematte sogar auf den Mond geschafft.
Was?
Ja, naja. Ihren Höhepunkt erreichte die Hängematte im Jahr 1969, als sie den ultimativen Sprung machte ins Weltall. Die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin der Apollo 11 Mission nutzten spezielle Hängematten in der Mondlandefähre für die Erholungspausen. Obwohl die Hängematte heute oft als entspanntes Freizeitmöbel dient, wird sie in vielen Teilen Lateinamerikas, Afrikas und Asiens nach wie vor vordergründig als Schlafstätte genutzt. Die Geschichte der Hängematte zeigt, wie eine einfache Idee aus dem Dschungel, geboren aus dem Bedürfnis nach Hygiene und Schutz, dank ihrer Anpassungsfähigkeit sowohl die engen Kabinen der Royal Navy als auch die Mondlandemodule der NASA erobern konnte.
Okay, ich habe jetzt kurz überlegt, wo die da Bäume gefunden haben auf dem Mond zum Aufhängen. Aber das ergibt natürlich Sinn. Ah, okay. Krass.
Wobei natürlich diese Hängematten bei der Mondlandemission, ne, also die sind so, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sind die ja so vor die gespannt. Ne? Also die werden ja so, die binden sich damit ja irgendwie an, ne? In der Schwerelosigkeit.
Kommt drauf an, ob sie da schon im, wenn man in der Nähe vom Mond ist, spürt man da trotzdem Schwere. Nee, wenn man im Orbit ist, dann nicht. Natürlich nicht. Sonst wäre es ja kein. Interessant. Total interessant. Aber ich hatte nur neulich was gelesen über diese Apollo 11, dass sie die war ja auch eine unfassbare Arbeitsbelastung. Ne? Also die haben wirklich dann vor dem Start der Landefähre und so weiter dann wirklich richtige Ruhepausen gemacht. Ich weiß nicht, kommst du da zur Ruhe? Wenn du weißt, okay, alles klar, wir sind ja jetzt gerade, fliegen jetzt hier noch dreimal an the Dark Side of the Moon vorbei und dann geht's los, dann klinken wir hier die Landefähre aus und es weiß kein Schwein, ob das Ding wieder abheben wird. So ungefähr, also Ruhepause ist schon. Ich glaube, da brauchst du echt Nerven wie Drahtseile, um da, ich meine, das sind ja Elite-Leute, ne? Also sowohl körperlich als auch geistig, die für solche Missionen da ausgesucht werden, dass du weißt, okay, damit das eine Chance haben soll, muss ich jetzt ganz ruhig chillen und das ist überhaupt kein Problem. Ich muss jetzt ganz ruhig meine Kräfte sammeln und dann konzentriert und wieder an die Arbeit. Und dafür nimmst
du eine Hängematte.
Und dafür nimmst du eine Hängematte. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, vielen Dank. War sehr interessant. Besonders der Anfang, dass es da auf den Kontinenten so eine Parallelentwicklung gab, die aus den gleichen oder aus ähnlichen Bedürfnissen so ungefähr die gleiche Idee entwickelt. Ne? Das ist immer ganz interessant.
Naja, also das war ja wie mit der vom Untergrund beheizten Bodenplatte in Korea, wie sich aus Pragmatismus einfach Konzepte für Raumnutzung ergeben irgendwie.
Ja, absolut. Aber wie gesagt, auf ein Schiff eine Hängematte reinzuhängen, also da kann man eigentlich auch eher drauf kommen, gell? Also so simpel und genial, wie das ist.
Du, es ist ein historisches, es ist historisch so, dass Dinge, die komplett normal sind, halt relativ selten beschrieben werden.
Ja, ja.
Also kann es durchaus sein, dass die Leute das vorher schon hatten. Und ich meine, Süd- oder Lateinamerika, wie auch immer, da haben wir vielleicht auch einfach keine Aufzeichnung von Jahrhunderten von Nutzung, die vorher schon vonstatten ging. Ja, also vielleicht gibt es einfach keine bildgebenden Kulturen, die das für relevant genug erachtet haben, um es darzustellen. Weil der Schlaf, hatten wir das nicht letztens im Podcast?
Da hatten wir letztens das Thema mal angerissen, dass solche Selbstverständlichkeiten halt natürlich wenig. Ich habe auch, falls ich mal wieder eine Selbststudieneinheit habe, habe ich mir schon eine Sache notiert, die in eine ähnliche Richtung geht.
Nee, du musst ja uns die Geschichte der Kolonialisation in Curaçao.
Ja, das mache ich. Ich sag nur, ich habe mir was notiert, was in eine ähnliche Richtung geht, was hochinteressant ist. Selbstverständlichkeiten sind nicht Bestandteil von irgendwelchen Aufzeichnungen. Ne? Deshalb sind das ja solche Schätze. Also ich durfte neulich zum Beispiel in einer, was ist das? Eine Doku, Jäger und Sammler, ich glaube auf SWR wurde das gesendet, ist auch in der ARD-Mediathek, durfte ich dadurch, dass ich durch meinen Studiengang, den ich ja belege, so ein bisschen Anstrich habe mit Sammlungstheorie, ein bisschen was dazu beitragen und da haben die gewisse Prominente, die Sammelleidenschaften haben und sind dem Sammeln so nachgegangen. Ne? Und da waren auch einige dabei, wie zum Beispiel Wigald Boning, der Einkaufszettel sammelt, die er findet. Ne?
Sind die nicht immer auf Thermopapier?
Mit der Konservierung ist natürlich schwierig, klar. Hat er bei manchen, was hat er erzählt? Da hat er auch mal, ich glaube, Champignon-Cremesuppen in Tüten gesammelt oder irgendwie sowas. Die waren dann nach einiger Zeit auch nicht mehr so wirklich sammelvorzeigbar oder irgendwie. Aber worauf ich hinaus wollte, jemand, der Einkaufszettel sammelt, der kommt auf so eine bescheuerte Idee. Aber das ist natürlich ein Dokument der Alltagskultur, auf das kein Schwein kommt, das mal zu konservieren und sich da einen Überblick zu verschaffen. Weil es ist ja wirklich eine ganz individuelle, persönliche Sache, wie man das schreibt und so weiter. Was man da schreibt, da kann man auf die Gesellschaft und auf das Individuum Rückschlüsse ziehen. Also das ist eigentlich ein Schatz, ist das aus kulturgeschichtlicher Sicht, dass jemand sich mal mit sowas befasst, ne? Irgendwie und deswegen, aber das passiert eben viel zu selten und deshalb kennen wir einfach Selbstverständlichkeiten aus der Alltagskultur. Oder stell dir mal vor, meine andere Hausaufgabe, die ich mal hatte, die Geschichte, die Kulturgeschichte des Klopapiers, sind mal ein, zwei Leute auf die Idee gekommen, zu schreiben, wie man sich den Arsch abgewischt hat im alten Rom, aber es hat noch kein Archäologe der Welt so ein Spongium gefunden, ne? So ein Stockschwamm irgendwie, mit dem man sich den Hintern, wüsste man sonst gar nichts davon, ne? Wenn da nicht mal jemand auf die Idee gekommen wäre, also irgendjemand wird das mal interessieren, wie wir uns ihren Hintern abgewischt haben. Das finde ich total faszinierend. Ist für mich manchmal faszinierender als die Chroniken der großen Linien der Menschheit, ne? Die Feldzüge, die Völkerwanderungen, die Unterwerfungen, die Machtergreifungen, das, was ja immer in Granit gemeißelt wird, ne? So dieses Alltagsding.
Klar, ja. Geschichte erzählen wir uns aufgrund dessen natürlich so, weil wir sehr viele Quellen oder sehr viel Anschauungsmaterial von den großen epochalen Entwicklungen haben oder von den großen Herrschern, die sich selbst abgebildet haben, aber von den kleinen Dingen des Lebens halt so wenig bekommen und das deswegen so viel schwieriger ist und andauernder Prozess, möglichst etwas davon zu rekonstruieren. Deswegen ist es ja so faszinierend, wenn man sowas wie Pompeji oder so findet und dann das einfach wirklich in der Zeit eingefroren ist, was man dort vorfindet. Ne? Wenn man wirklich Häuser sieht und sich denkt, Junge, hier sind überall Sexdinge an der Wand. Was ist das denn? Ja, einfach sich mal vorstellen zu können, wie das tatsächlich war in der Welt. Und ich glaube, also ich finde, das ist etwas, das auch der Geschichtsunterricht bei mir nie geschafft hat, dieses Verständnis zu wecken, dass die Menschen genauso waren wie wir. Und dass es nicht einfach irgendwie eine andere Spezies war, die ganz anders und total unnachvollziehbar agiert hat, sondern dass die Zusammenhänge immer dieselben waren, dass die Hirnentwicklung seit der Jungsteinzeit exakt dieselbe ist wie jetzt.
Genau.
Und das, also auch diese ganzen Vorurteile, die sich noch über das Mittelalter beispielsweise da so entwickelt haben, ne? Was natürlich ein bisschen kultig und irgendwie cool ist und wir natürlich alle irgendwie in irgendwelchen Filmen oder Romanen oder so feiern, aber dass das im Grunde sehr wenig real ist im Verhältnis zu dem, was es eigentlich war. Und dass es da immer mehr und mehr Historiker und anderweitige Wissenschaftler gibt, die sich genau das zum Ziel genommen haben, das zu dechiffrieren und das reale Leben der Menschen irgendwie ein bisschen mehr nach vorne zu heben. Das finde ich sehr, sehr spannend und eine tolle Entwicklung. Und ich glaube, dass wir bei vielen Dingen, die wir geschichtlich gerade für gesetzt halten, in unserem Leben noch sehr viele Wendungen beobachten werden.
Das glaube ich. Also bis zur Erfindung der Zeitmaschine wird's noch einige Überraschungen geben. Und wenn das dann mal soweit sein sollte, dann erst recht. Ne? Aber ja, wahrscheinlich kann man nur in die Zukunft reisen, sonst hätten wir schon Leute hier irgendwie gehabt. Keine Ahnung. Weil du gerade sagtest, Pompeji, mir fällt ein, ich habe vor einiger Zeit mal was gelesen, was auch total interessant war. Da hat man, ich glaube, in 2010er Jahren bei der Renovierung von Leipzig, ist ja so eine Stadt, da gibt es ja noch so ein, zwei oder ein paar Straßenzüge, wo Häuser wirklich noch echt ganz schön abgefuckt sind, ne? So das Leipzig, was man so aus der ausgehenden DDR irgendwie im Kopf hat. Und da haben die bei der Renovierung so eines Hauses tatsächlich noch eine Wohnung gefunden, die war in dem Zustand, in dem, als die Mauer aufging, der Bewohner dieser Wohnung die Tür zugeschlagen hat, die verlassen hat und in den Westen gegangen ist.
Krass.
Ne? Hat man da, weiß ich, 25 Jahre später oder so, 30 Jahre später, hat man das noch gefunden. Und so eine Wohnung, also selbst das ist schon ein kleiner Schatz und hochinteressant, das zu sehen, wie da Leute gewohnt haben und wo da wirklich noch.
Wie bei Goodbye Lenin, ne?
Ja, da wieder noch die Bierflasche auf dem Tisch steht und so weiter und Pilsator aus Apolda wahrscheinlich. Super, also sowas finde ich wahnsinnig interessant, so Orte, die in der Zeit echt eingefroren sind, also nicht absichtlich konserviert, sondern wirklich einfach so, wie es war, ne? wie so ein Harztropfen, der über einen Insekt drüber ist und dann Bernstein wird. Ne? Also das ist schon, solche Zeitkapseln sind wirklich krass. Ja, das ist faszinierend. Ein größerer Glücksfall, als irgendwelche alten Schriften zu dechiffrieren müssen, die ja eigentlich darauf angelegt sind, wie die Nachfahren einen später mal sehen sollen. Ne? Das ist ja eigentlich nicht wirklich authentisch.
Nee, ach, nein, und das wird auch irgendwie viel zu wenig kritisch gesehen. Ne? Also man sagt hier und da, in der Quelle stand das und das. Und ich denke mir so, naja, also da ist doch nie irgendwas verfasst worden, ohne dass es eine Herrschaftsabsicht oder irgendeinen politischen Hintergrund gab, weil wer hat denn das in Auftrag gegeben, was dort steht?
Ja, natürlich.
Aus einer Schreibstube eines Klosters, das nebenbei die ganzen Urkunden gefälscht hat, der Region, für die sie verantwortlich ist, oder bei welcher anderen vertrauenswürdigen Quelle ist das entstanden? So. Also ich finde, da ist die Geschichtswissenschaft auch ein bisschen zu überheblich, sich selbst irgendwie, als ob man sozusagen die Wahrheit der Welt in den Händen halten würde und nicht nur ein paar Fetzen dieses großen Buches der Wahrheit.
Natürlich, klar, aber also es gibt da in der Geschichte schon auch Methoden, ne? Also jetzt zum Beispiel, wenn ein römischer Feldherr über ein unterworfenes Volk schreibt, ne? Und dort anerkennt bestimmte Dinge oder Eigenheiten oder Bräuche des Volkes hervorhebt, obwohl die eigentlich als minderwertig und zu kolonialisieren gesehen worden, dann ist das schon relativ authentisch, wenn nicht der Feind über seine Glorie, sondern der Feind anerkennt über einen Feind was berichtet. Nee, stimmt, ne? Nur nicht. So als Beispiel. Nee,
kann ich direkt den Ball zurückspielen. Kann ja sein, dass er richtig die Mappe voll gekriegt hat und dementsprechend erklären muss, warum es super schwierig war für ihn und er so viele Männer verloren hat, weil der Feind nämlich total krass war. Also es war quasi ein heroischer Akt mit Überzahl anzurücken und den es war gar kein Barbar, sondern die waren
total krass. Da hast du jetzt mit deiner vorgefassten Anti-Haltung mir nicht richtig zugehört. Ich habe gesagt über bestimmte Sitten und Gebräuche und so weiter, über den Krieg, das ist nochmal was ganz anderes. Da ist zum Beispiel die Überhöhung von Feldmarschall Rommel, ne? Woher kommt diese Überhöhung? Die haben die Engländer bewerkstelligt, weil sie ihren eigenen glorreichen Sieg in Nordafrika noch mehr überhöhen mussten und da den Wüstenfuchs sozusagen erfunden haben, der eigentlich ein übermächtiger und genialer Gegner war, aber wo dann Montgomery trotzdem und als großer Feldherr dann die zum Glück besiegt hat. Ne? Das ist so eine Überhöhung von den Feinden, da gebe ich dir recht. Aber wenn zum Beispiel, wenn Völker eigentlich als in Anführungsstrichen minderwertig gesehen werden und dann trotzdem anerkennende Kommentare und Beschreibungen stattfinden, das hat schon eine hohe Authentizität als geschichtliche Quelle.
Ja, aber wie oft passiert das?
Kommt schon vor. Kommt schon vor. Also vieles, man weiß eben vieles über bestimmte Völker oder bestimmte Ereignisse oder bestimmte Personen ja nur aus der Beschreibung von Dritten, ne? Gar nicht aus eigenen Zeugnissen oder teilweise gab es ja da Kulturen, die waren ja gar nicht irgendwie verschriftlicht oder so. Das ist so.
Ja, deswegen. Aber also ich meine, die Aufzeichnung der damaligen Zeit, die sind ja auch teilweise oft symbolischer Natur. Beispielsweise, wo kommt denn die Geschichte des Merlin her?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Der Myrdin, wie er walisisch auch heißt, der ist im 8. und 9. Jahrhundert, so in dieser Zeit ist eine Geschichte aufgeschrieben worden in so einer britannischen Geschichtschronik, wo in der Zeit davor, also so im 5., 6. Jahrhundert, wird da über die Geschichte eines Stammesfürsten, kann man sagen, vielleicht ein Obermufti von mehreren Stammesfürsten, also eine Person, die sehr viel, naja, also man würde heutzutage vielleicht Warlord sagen.
Ja.
Muss dir vorstellen, Rom zieht sich zurück, weil sie von überall auf die Fresse kriegen, haben keinen Bock mehr, sich mit Pikten und Kelten und allem Möglichen da auseinanderzusetzen und lassen die britischen Inseln zurück.
So. Okay.
Die römische Bürgerschaft wird sozusagen im Stich gelassen und muss sich irgendwie selber helfen. Da kommt es dazu, dass es sozusagen unterschiedliche lokale Stammesfürsten gibt oder lokale, naja, Warlords, die dann an Macht gewinnen und sich da Einfluss sichern. Gleichzeitig kommen aber angelsächsische Piraten auch noch an und dringen sozusagen immer mehr auf die britischen Inseln ein. Das ist so kurz bevor die Angelsachsen sozusagen die Kontrolle übernehmen. Und in dieser Zeit soll es laut dieser Chronik diesen Obermufti gegeben haben, Vortigern, soll er geheißen haben. Es gibt man weiß nicht, ob der wirklich existiert hat.
Also Obermufti ist jetzt aber ein Begriff von dir, oder hat sich das da so genannt?
Nein, natürlich nicht. Nein. Nee. Er wird als König bezeichnet.
Ja, gut, aber, das sind ja wirklich, ob das ein Fürstenkönig, die wissen ja nicht selber wirklich nicht, wie die sich damals bezeichnet haben. Ne?
Genau, okay. Es war halt einfach der Höchste in der Ecke. Warum gehen wir davon aus, dass er der Höchste von den Leuten war? Also irgendwie Prinzeps oder König oder wie auch immer man das da nannte, weil er Söldner anwarb, um die Angelsachsen abzuhalten. Also er hatte offensichtlich genug Macht und auch Einfluss, um zu sagen, ich mache sozusagen sowas wie Grenzverteidigung. Wird sich herausstellen, war keine gute Idee, weil die Angelsachsen, also er wirbt halt auch Angelsachsen an, um Angelsachsen abzuwehren, ist halt so, naja. Und der wiederum wird erwähnt in einer Geschichte, wo es den Bau einer Burg geht. Und dieser Bau der Burg, der sollte mit einem Menschenopfer besiegelt werden, sodass das alles irgendwie gut funktioniert. Und da hat man einen jungen Mann ohne, also eine Waise, ein Junge ohne Eltern, ein Junge ohne Vater, ich glaube ein Junge ohne Eltern hieß es. Und der sollte dann geopfert werden, damit der Bau der Burg irgendwie gut abläuft. Stellt sich aber heraus, dass der Junge sagt, boah, Leute, also ihr könnt mich jetzt gerne opfern hier an der Stelle. Aber ich muss euch leider sagen, unterhalb dieses Berges kämpfen zwei Drachen miteinander. Ist keine gute Idee, hier eine Burg zu bauen.
Okay.
Und alle so, oh, er muss ein Seher sein. Und dann zwei Jahrhunderte später wird diese Geschichte von diesem wahrsagenden Jungen verbunden mit der Artus-Sage. Und da entsteht eigentlich dieses Merlin-Bild. Da entsteht quasi dieses ja. Merlin-Bild.
Ach, und das und war Merlin, der Junge?
Das ist Merlin.
Ah. So.
Und man hat dann in der christlichen Tradition, hat man dieses elterlose Kind als Ergebnis einer Verbindung von einem Inkubus und einer Nonne gemacht. So. Und diese Erzählung in dieser historischen Chronik, die da 400 Jahre nach hinten guckt, dieser Kampf dieser zwei Drachen ist im Grunde der Kampf der Angelsachsen und der Bretonen. Mhm. Gegeneinander, so der dann kommt. Also es ist symbolisch innerhalb dieses Kampfes dargestellt. Die haben nicht wirklich gedacht, dass es da zwei Drachen gab, sondern die haben kodifiziert, dass es in der Zeit war, wo zwei große Völker oder so gegeneinander gerungen haben und sich am Ende dann sozusagen, dass es da zu einem einer Katastrophe kommen würde und dieser Junge hat sozusagen davor gewarnt. So. Und das ist halt, wir haben irgendwelche Chroniken, die uns schon spannende Geschichten erzählen, von denen wir aber irgendwie nicht so richtig wissen, haben die da wirklich selber dran geglaubt? Haben die uns die Mythologie weitergegeben? Ist das etwas, das man extra so erzählt hat, dass man sich das merkt und weitererzählen kann? Also was steckt da dahinter? Und das ist halt der Punkt. Wir haben vielleicht Zeugnisse, wir wissen aber meistens nicht, warum die so geschrieben sind, wie sie sind, wie sie in dieser Zeit aufgefasst oder verbreitet worden sind, etc. etc. Und deswegen bin ich halt so, als Historiker muss man eigentlich an allem, was man sagt, immer einen Disclaimer ranschreiben. Wir vermuten, wir glauben, wir denken, aber wir wissen nicht. Wir wissen sehr, sehr wenig. Von dem, was Geschichte war, wissen wir immer, wir sind ein Fingerhut voll.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja das, was jedem Historiker so im Nacken hängt, dass von den meisten Sachen wird man ja nie was erfahren, weil was irgendwie passiert ist. Also, wenn man denkt, das und das ist der glorreichste Herrscher, den es da je gegeben hat, wird es wahrscheinlich welche geben, von denen wir noch nie gehört haben, wo da ein kompletter Hutzel dagegen war. Ne? Also das ist klar, das muss einem klar sein, aber trotzdem ist dieser Blick da zurück in die Vergangenheit. Deshalb, das habe ich ja schon mal gesagt, deshalb faszinieren mich ja solche Zeitkapseln, ne? Wo du wirklich siehst, oder wie diese Knochenflöte, über die du mal was erzählen musstest, ne? Die ist 40.000 Jahre alt. Und wenn du, also das sind ja Fragmente, aber wenn du eine so baust und da reinbläst in dieser Höhle, wird das genauso klingen, wie das vor 40.000 Jahren geklungen hat. Also wirklich eine Zeitkapsel von einem Tag auf den anderen mit haargenau dem gleichen. Ne? Und solche Sachen, das ist ja das, was die Leute fasziniert. Oder wenn du eine Scheinschleuder hast, das ist heute noch genauso geil, die abzufeuern wie damals. Ne? Kann ich mir nicht denken, dass da die Leute nicht drumherum gestanden haben und haben gedacht, geil, Steinschleuder, los, komm. Also das wird sich nie ändern, ne? Weil eben auch das einfach hirnorganisch, wir ja, wie wir schon mal gesagt haben, wir sind ja Affen, die in Raketen fliegen. Ne? Was anderes sind wir ja nicht. Da hat sich nichts dran geändert. Ganz einfach. Und genau deshalb sind ja auch die Konflikte, die Leidenschaften, die Shakespeare in einem Drama darstellt, auch heute noch verständlich für die Leute. Das ist ja das Einzige, was Theater macht. Diese Aspekte, die heute noch gültig sind, aus dem Stück herausarbeiten und in die heutige Sprache und Bilderwelt zu übertragen. Was anderes macht man ja eigentlich nicht, wenn man Neuinszenierung macht. Ne? Von Faust, von Hamlet, von die Sachen, die halt die großen menschlichen Dramen verhandeln, ne? Und das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Und das ist das Schöne.
Ich finde, das war ein guter Schlusssatz.
Ja, finde ich auch. Ich wünsche dir eine schöne Restwoche.
Das wünsche ich dir auch, Mike. Ich fand, das war eine sehr lustige Folge.
Ja.
Die Bizepsburg.
Die Bizepsburg, ja. Auch ohne Friedrich Merz.
Ja, also ganz ehrlich.
Ey, scheiß
drauf. Weiß, dieser,
ja, du. Das wird nicht in die Geschichte eingehen.
Nein, das ist es. Also wer weiß, ob die ihre Legislatur überhaupt vollkriegen. So, ne? Also wer weiß. Aber das machen wir nächstes Mal.
Genau.
Tschüss.
Tschüss.
du kannst interessante Unterhaltung machen, aber du musst den Leuten erstmal den Weltuntergang verkaufen.